Hallo und herzlich willkommen bei Coach to go. Wer braucht nicht ab und zu mal ein bisschen Unterstützung? Einen kleinen Schubser in die richtige Richtung oder einfach den richtigen Tipp zur richtigen Zeit? Coach to go möchte dir genau das geben. Und ich bin Heike Beck-Kobau und seit über 25 Jahren berate und begleite ich Menschen als Coach, Autorin und Mediatorin. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dein Wegbegleiter sein darf. Hallo, schön, dass du da bist. Na, wie fühlst du dich heute? Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Frage. Die meisten Menschen werden einen fragen, wie geht es dir? Und dann kriegt man so eine Antwort wie, ach ja, gut oder nicht so gut oder okay. Aber ich möchte heute über Gefühle und Emotionen sprechen. Und da passt die Frage viel besser, wie fühlst du dich? In meiner Arbeit merke ich immer wieder, dass ich viel mit Menschen zu tun habe, die eigentlich nicht so ganz in Kontakt sind mit ihren Gefühlen. Und gleichzeitig ist der Umgang mit Gefühlen und Emotionen sehr, sehr wichtig für unser Leben, weil es hilft uns, Entscheidungen zu treffen, es hilft uns zu erkennen, was uns vielleicht wirklich plagt. Es hilft uns auch gut zu erkennen, wo wir mental unterwegs sind und was wir vielleicht auch brauchen. Also von daher, heute geht es um Gefühle und Emotionen. Und wie du lernen kannst, mit deinen Gefühlen umzugehen, und damit meine ich natürlich meistens die negativen Gefühle. Die positiven, da denken wir ja immer, das können wir sehr, sehr gut. Wenn wir glücklich sind, sind wir glücklich. Wobei natürlich zu den positiven Gefühlen noch ein bisschen mehr gehört als nur Glück. Ich bin auf die Idee gekommen, über dieses Thema zu sprechen, weil ich in der letzten Woche mit einem meiner Klienten zu tun hatte, einer Führungskraft, die mich kontaktierte und um einen schnellen Termin bat, weil er, also es war ein Mann, beruflich in einer Situation war, wo ein Gespräch stattgefunden hatte, was ganz viel bei ihm ausgelöst hat und was ihm auch Albträume beschert hat. Und er wollte sich mit mir austauschen, um zu analysieren, was ist da los und was kann er da tun und in welche Richtung soll es jetzt gehen. Und wir haben dann relativ schnell einen Termin festgelegt, online, weil es ist ja immer noch Corona. Und als er mir seine Thematik schilderte, merkte ich, eins der Probleme ist einfach, dass er nicht wirklich gelernt hat, mit diesen heftigen Gefühlen umzugehen, die ihn jetzt gerade umtrieben. Also er war so der Meinung, wir müssen das Ganze jetzt analysieren in Form von sachbezogen und was wäre jetzt die richtige Strategie, um vorzugehen und vielleicht auch ein Rezept, was man jetzt machen könnte. Und das ist ja nicht so ungewöhnlich. Also das sind ja nicht nur Männer, die sowas wollen, Frauen ja auch. Aber Männer haben oftmals nur noch mehr das Thema, dass sie Gefühle eher als was Negatives oder was Schwaches sehen. Und wenn sie dann übermannt werden von Gefühlen, dann fühlen die sich natürlich auch sehr hilflos. Und das ist etwas, was natürlich viele von ihnen nicht fühlen wollen. Wobei nicht zu unterschätzen ist, dass auch wir Frauen die Tendenz haben, mit Gefühlen auf eine ganz bestimmte Art und Weise umzugehen. Also auch wir werden natürlich übermannt von Gefühlen. Und auch wir gehen hin und versuchen zu analysieren, was da los ist. Aber oftmals bedeutet das, dass wir ganz, ganz viele Erklärungen dafür haben, warum wir uns jetzt so fühlen, wie wir uns fühlen. Und wir haben auch diese telepathische Fähigkeit zu wissen, was andere fühlen, die Männern ja total fehlt. Ne? Das muss man ja jetzt einfach mal sagen. Und als ich so drüber nachdachte, dieses Thema zu machen als Podcast-Thema, begegnete mir auch ein Artikel, ein Interview mit einem Psychologen namens Mark Brackett. Und Mark Brackett ist Direktor eines Zentrums an der Yale-Universität, ein Zentrum für emotionale Intelligenz. Und in diesem Interview ging es genau darum, wir müssen wieder mehr in Kontakt kommen mit unseren Gefühlen und Emotionen, um unser Leben besser meistern zu können. Und er hat eine kleine Methode vorgestellt, die ich dir heute auch vorstellen möchte, um einfach mehr in Kontakt zu kommen mit deinen Gefühlen und besser damit umzugehen. Aber der erste Schritt ist natürlich erst einmal zu akzeptieren, dass wir diese Gefühle haben. ja, dass wir auch negative Gefühle haben. Anstatt sie zu verdrängen, zu unterdrücken, wegzureden, ist der erste Schritt erstmal zu sagen, okay, ich habe diese heftige Gefühlslage und das ist auch erst einmal okay. Und immer, oder andersrum, es ist auch oft so, dass wir im ersten Moment gar nicht merken, dass wir so emotional sind, aber es zeigt sich vielleicht auch in kleinen Dingen. Und wenn die sich dann stapeln, dann wird das zu einer großen Welle. Und kleine Dinge meine ich jetzt zum Beispiel, also wenn du für dich merkst, dass du in letzter Zeit Probleme hast, dich zu konzentrieren oder dass deine Gedanken immer wieder abschweifen, dann steckt da wahrscheinlich auch eine Emotion oder ein Gefühl dahinter. Und das wäre gut, das mal zu betrachten und auch mal herauszufinden, was genau ist es denn, was dich da beschäftigt? Weil man hat auch festgestellt in Studien und Experimenten, dass unterschwellige Gefühle, die wir haben und mit denen wir uns nicht auseinandersetzen, die haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel Dinge bewerten. Also wer kennt das nicht? Wenn ich ausgeruht aus einem Urlaub zurückkomme und bin so in einem positiven Grundzustand, dann bewerte ich viele Dinge fast schon wie mit einer rosa Brille. Oder wo wir schon bei rosa Brille sind, wenn ich verliebt bin, dann bewerte ich den Liebsten natürlich auch nach ganz anderen Kriterien, als wenn ich jetzt nicht verliebt wäre. Also das sind zum Beispiel zwei Beispiele, die sehr schön zeigen, dass unsere Gefühle und Emotionen haben einen starken Effekt auf uns und was wir tun, was wir denken, wie wir agieren und auch zum Beispiel, wie wir entscheiden. Wenn wir ängstlich sind, dann werden wir wahrscheinlich eher dazu neigen, kein Risiko einzugehen oder keine großen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht reden wir uns das intellektuell weg, indem wir einfach sagen, es ist nicht die richtige Zeit oder ach, es gibt immer tausend Erklärungen und Entschuldigungen, warum man etwas nicht tut. Aber oftmals steckt dahinter eine Emotion. Also schauen wir doch mal, wie kann man Emotionen besser erkennen und verstehen? Und wie ich schon sagte, zu Hilfe nehmen möchte ich ein kleines Modell, was Mark Brackett entwickelt hat und mit dem er auch arbeitet. Und das nennt sich die Ruler-Methode oder auf Englisch gesagt Ruler-Methode, also R-U-L-E-R. Und die Ruler-Methode besteht aus 5 verschiedenen Schritten oder Teilkompetenzen. Jetzt ist das ja ein englisches Wort und wird natürlich auch so als Akronym benutzt. Also das R steht für Recognizing, das U für Understanding, L für Labeling, E für Expressing und R für Regulating. Auf Deutsch übersetzt wären die 5 Schritte Emotionen erkennen, verstehen, bezeichnen, äußern und regulieren. Doch bevor wir diese 5 Schritte gehen, ist noch ein Schritt vorgeschaltet, nämlich sich selbst zu gestatten, alles zu spüren, was ist. Alles ist okay, ohne Urteil, frei von Scham, weil Emotionen sind weder gut noch schlecht, sie sind einfach da. Erst das, was wir über die Emotion denken, wie wir sie bewerten, macht sie gut oder schlecht. Und dann beginnt vielleicht das Dilemma für uns. Also der erste Schritt war ja erkennen. Und das heißt, dass ich erstmal meine Wahrnehmung nach innen richte und mich frage, was genau fühle ich? Und da kann ich auf der einen Seite meinen Körper zu Hilfe nehmen, also kann auf der Körperebene anfangen, indem ich nachspüre, okay, vielleicht habe ich eine Verspannung an den Schultern oder ich habe so ein Krummeln im Bauch oder generell so eine gewisse Unruhe, ein Kribbeln, eine Steifheit, Druck oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt sage, ich spüre das, wie würde ich das bezeichnen? Also welche Gedanken gehen damit einher? Und wenn ich jetzt bei dem Klienten bleibe, ich habe ihn gefragt, was fühlen Sie? Und das war für ihn erstmal schwer. Also ich bin dann auch auf die Körperebene gegangen. Und dann hat er gesagt, ja, also ich bin irgendwie durcheinander und das macht mich unruhig und ich habe schlecht geschlafen und ich hatte Albträume Und diese Albträume, die haben mich noch unruhiger gemacht. Also er hat dann angefangen, darüber zu sprechen, welchen Effekt hatte jetzt dieser Gesamtumstand, in dem er sich befindet, zu dem wir natürlich noch gekommen sind. Wie hat er sich auf der Gefühlsebene ausgedrückt? Und das war für ihn neu. Ich habe ihn dann auch gefragt, also alles in allem, würden Sie sagen, das, was Sie fühlen, ist das etwas Positives oder etwas Negatives? Natürlich hat er mich angeschaut, also ne, online hat er gesagt, naja, also würden Sie das positiv nennen, wenn man Albträume hat? Und da habe ich gesagt, kommt drauf an. Wenn ich die Albträume zum Beispiel als Indikator nehme, zu sagen, da ist was los in meinem Leben. Also wenn ich zum Beispiel bei mir schaue, ich merke oft erst, dass ich richtig gestresst bin, wenn ich zum Beispiel Verfolgungsträume habe. Also das habe ich über die Jahre so von mir gelernt. Ich träume A sehr viel und ich verarbeite wie alle Menschen natürlich gewisse Dinge in Träumen. Ich habe auch eine Zeit lang Traumdeutung, also habe mich mit Traumdeutung auseinandergesetzt. Und was mir aufgefallen ist über die Jahre, ist, wenn ich eine Reihe von Träumen habe, wo ich von irgendwas verfolgt werde, also das können Menschen sein, das können Tiere sein, das können auch irgendwelche Situationen sein. Man kriegt mich zwar nie, aber diese Träume sind ein Indikator dafür, dass mein Stresslevel extrem hoch ist. Also, dass ich mich extrem gestresst fühle. Und ich bin ein Mensch, der gelernt hat, über die Jahre sehr gut mit Stress umzugehen. Also, ich funktioniere trotzdem noch sehr gut. Sicherlich ist da auch ein Teil der Verdrängung dabei. Deswegen geht das ja auch in die Träume. Und sicherlich war das auch bei ihm so. Ja, also die Albträume waren im Grunde genommen ein Signal, dass auf seiner Gefühlsebene was los war. Und natürlich hat er im ersten Moment gesagt, das ist für ihn negativ, weil er wollte das natürlich unter Kontrolle kriegen. Zweiter Schritt in dem Ruler-Modell ist ja das Verstehen, also das Understanding. Und da geht es natürlich hin zu sagen, warum fühle ich das? Ne? Als ich zu ihm gesagt habe, ja, warum haben Sie diese Unruhe? Warum fühlen Sie das sich so wirr im Kopf? Und dann hat er natürlich erstmal angefangen mit Schuldzuweisungen. Ne? Hat gesagt, ja, weil mein Chef das und das und weil mein Kollege das und das und weil die Welt das und das. Und das ist ja so etwas, was wir Frauen auch ganz gerne machen. Also wir können ja ganz, ganz viel darüber sprechen. Wer hat was falsch gemacht, was dazu geführt hat, dass wir uns jetzt nicht so gut fühlen? Und das hat er halt am Anfang auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, aber was für ein Gefühl hat es in ihn ausgelöst und warum? Und da kam er dann dahin, dass er fühlt sich hilflos. Er fühlt sich hilflos, weil er das Gefühl hat, die tun Dinge, die er nicht kontrollieren kann. Er wird immer wieder mit Dingen konfrontiert, die er nicht erwartet hat. Das war für ihn als extrem analytischen Mensch, war das ein richtiges Problem. Also das hat ihn extrem hilflos gemacht, nämlich die gefühlte Kontrolllosigkeit. Und auch dadurch, dass er keine Erfahrung damit hat, also mit fehlender Kontrolle umzugehen, auch das Gefühl zu haben, er weiß nicht, was er tun kann. Also kam dann noch das Gefühl der Inkompetenz, der Schwäche und so weiter und so fort. Und das Ganze war natürlich ein Potpourri, was dann letztendlich zu diesen Albträumen geführt hat. Der dritte Schritt ist ja quasi das Bezeichnen oder Benennen der Emotionalität. Und er hat halt jetzt gesagt, er fühlt sich extrem hilflos. Dann kam noch hinten dran, er fühlt sich außer Kontrolle. Und zu einem späteren Zeitpunkt kam noch, er fühlt sich klein. Und als wir über das Klein gesprochen haben, kam natürlich auch so Erinnerung auf zu seiner Kindheit. Also, dass er Momente gehabt hat in der Kindheit, seine Eltern sind viel umgezogen, er musste immer wieder auch Schulen wechseln, ähnlich wie bei mir eigentlich. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass er immer das Gefühl hatte, er kann sich auf nichts verlassen. Also da sind wir jetzt bei Unsicherheit. Und er kann auch nicht kontrollieren, was im nächsten Moment passiert. Also es gibt immer jemand anderen, der bestimmt, wo es lang geht, was natürlich bei Kindern normal ist. Aber wenn man dann so Extremsituationen hat, dass man permanent Schulen wechseln muss, Freunde aufgeben muss, wieder in ein neues Umfeld kommt, dann kann dadurch entstehen, dass man im späteren Leben versucht, so viel wie möglich zu kontrollieren, sodass man nie wieder überrascht wird, dass man nie wieder überrumpelt wird, dass man nie wieder in das Gefühl der Unsicherheit kam und letztendlich oder kommt. Und das ist ja letztendlich auch das, was eigentlich das allergrößte Problem für ihn war. Diese Unsicherheit und dieses alte Gefühl, diese Angst, was kommt als nächstes? Werde ich das schaffen? Vom Verstand her hat er mir gesagt, naja, wenn ich das so betrachte, würde ich sagen, naja, natürlich werde ich das schaffen. Ich bin jetzt fast 60 Jahre alt und ich habe schon vieles im Leben geschafft. Das ist albern zu sagen, ich würde das nicht schaffen. Aber das Gefühl war so, so stark, dass wir dann halt gemerkt haben, okay, das ist ein sehr, sehr altes Gefühl. Und das ist ja bei vielen bei uns so. Und wenn wir erkennen, dass das eigentlich ein altes Gefühl ist, also dass die Dimension des Gefühles gehört eigentlich zu einem Alter von uns, wo wir noch viel, viel jünger waren, das relativiert das auch schon im Hier und Jetzt. Also das bringt einen auch schon ein bisschen runter. Das Gefühl reduziert sich vielleicht auch so. Er merkte dann auch so für sich, naja, es macht was mit der Hilflosigkeit. Eigentlich bin ich ja gar nicht so hilflos. Ich bräuchte vielleicht nur den ein oder anderen Tipp, wie ich jetzt mit der Situation umgehe oder was ich das nächste Mal sagen könnte. Und schon waren wir wieder in dem Bereich des kontrolliert etwas tun, aber in dem Moment war das auch in Ordnung, weil wir haben natürlich im Coaching schon Schritt 4 gemacht und Schritt 4 bei der Ruler-Methode ist ja Expressing und Expressing wäre ja auf Deutsch, es zu äußern, also sich zu überlegen, mit wem kann ich diese Gefühle wirklich teilen. Na, also wenn du von Gefühlen übermannt wirst und du möchtest sie mit jemandem teilen, dann wäre es gut, dass das jemand ist, der auch mit diesen Gefühlen umgehen kann. Und nicht entweder seine eigenen Gefühle noch draufstapelt, also so, ja, ich kenne das, oh mein Gott, mir geht's auch so, lalala. Ja? Also wo man dann das Gefühl hat, oh, Moment, ich habe mit einem schweren Gefühl angefangen, aber jetzt habe ich zwei, weil der andere hat seins abgeladen. Und dass es auch nicht ein Mensch ist, der sich vielleicht durch diese Gefühle, die du äußerst, bedroht fühlt, also weil er nicht damit umgehen kann. In diesem Fall hat er zum Beispiel zu mir gesagt, weil ich gefragt habe, ja, haben Sie denn schon mal mit jemandem in ähnlichen Situationen über solche Gefühle geredet? Hat er gesagt, sind Sie wahnsinnig? Mit wem soll ich denn darüber reden? Habe ich gesagt, naja, vielleicht Ihrer Frau? Nein. Die kann ich mit sowas nicht belasten, die vertraut darauf, dass ich stark bin und dass ich sicher bin und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht so ein klassisches Männer-Image, aber nichtsdestotrotz, die sind schon länger verheiratet und vielleicht stimmt das auch. Vielleicht hat sie sich in diese Rolle eingefunden und es würde sie wirklich beängstigen, wenn er jetzt auf einmal von Hilflosigkeit und Unsicherheit und Kleinkindgefühlen reden würde. Und von daher war das auch gut, dass er es mit mir getan hat. Und nicht mit jemand anderem. Also überlege, wem gegenüber du das äußerst, aber finde jemanden, mit dem du gut über deine Gefühle sprechen kannst. Und dann sind wir auch schon bei Schritt 5. Und Schritt 5 heißt ja das Regulieren der Gefühle. Also wie kannst du mit den Emotionen umgehen, statt sie zu ignorieren, zu leugnen oder extrem stark kontrollieren zu wollen? Regulieren heißt ja ähnlich wie wenn ich an einem alten Radio, wo es noch Knöpfe gibt, die Lautstärke reguliere, also runter oder rauf drehe, wäre das hier in dem Bezug genau das Gleiche. Also wie bringe ich die Vehemenz der Emotion, des Gefühls etwas runter? Natürlich kommt es immer darauf an, um welche Situation es geht und um welche Emotion es geht. Aber ich möchte mal ein paar Tipps reingeben, die so standardmäßig bei vielen starken Gefühlen und Emotionen funktionieren. Also das erste wäre wieder die Atmung. Ja, also wir atmen oder andersrum, wir arbeiten viel zu wenig mit unserem Atem. Also Atem hilft uns, wieder in Kontakt zu kommen mit uns selbst. Unser Atem hilft uns, uns zu erden. Und wieder zu zentrieren. Also atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Verlege die Atmung in die Bauchregion, sodass die Atmung etwas tiefer wird. Gedanklich könntest du zum Beispiel dir auch ein paar positive Gedanken zusprechen. Also dir auch ein paar gute Dinge zu sagen. Also ich hatte neulich mit einem jungen Mann gearbeitet, der stark unter Selbstzweifeln leidet. und habe ihn gefragt, was er dann zu sich selbst sagt. Und natürlich habe ich ihm erstmal erklärt, dass das alles normal ist, ja, also das nur weil wir innere Stimmen haben, heißt nicht, dass wir schizophren sind, sondern wir haben alle so innere Teile in uns, die miteinander in Dialog gehen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, es gibt da schon einen, der ist dann immer so ein bisschen wütend auf mich und der sagt dann so Dinge, Mensch, jetzt stell dich nicht so an, du bist ja so doof heute, jetzt mach das. Ja, das ist natürlich ein wütender Kritiker. Ich habe ihn dann gefragt, wen gibt es da noch? Ja, es gibt da noch jemanden, der beschwichtigt dich dann und sagt, naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Jetzt bleib erstmal ruhig und dann kriegst du das schon hin. Und sage ich, wen gibt es da noch? Und dann sagt er, ja, manchmal kommt auch jemand und sagt, also innerlich, ne, wir müssen immer bedenken, also er hat das innerlich gehabt, kommt auch jemand und sagt, du schaffst das, du bist okay. Dann brauchst du halt ein bisschen länger. Also das war eigentlich, er hat das dann den Beruhiger genannt. Also auch da zu gucken, ne, was kannst du dir selbst Positives und Aufmunterndes sagen. Natürlich soll das immer etwas sein, was einigermaßen realistisch ist. Eine weitere Methode, die auch hilfreich sein kann, ist ein bisschen vorauszuschauen. Also ein bisschen zu antizipieren, was könntest du künftig in ähnlichen Situationen, also wenn jetzt zum Beispiel das Gefühl durch ein Ereignis generiert wurde, was ja meistens so ist, es passiert irgendetwas, ja, dass du jetzt schon mal drüber nachdenkst, okay, wenn wieder sowas Ähnliches passiert, was könnte ich denn dann tun? Also präventiv schon mal zu überlegen. Nicht Angst davor zu haben, dass es passiert, sondern eher zu sagen, okay, ich mache mal Plan B. Ja, also zum Beispiel auch in meinem Kontext ist es ja oft so, dass ich mit den Leuten drüber spreche, okay, sie haben Angst vor dem Mitarbeitergespräch, dann überlegen wir doch jetzt mal, was könnte denn da an Kritik kommen und wie wollen sie darauf reagieren? Ja, und welchen Eindruck wollen Sie vielleicht auch hinterlassen mit der Art und Weise, wie Sie reagieren? Oder wenn das jetzt ein stressiges Ereignis ist, weil da viel Aufregung dran hängt, also was weiß ich, vielleicht ist das auch sowas wie mal etwas tun zu müssen, was man noch nie getan hat, wie zum Beispiel eine Rede halten. Was kann derjenige tun, um sich im Vorfeld ein bisschen zu beruhigen und auch währenddessen wieder ein bisschen runterzukommen und gut zu sich selbst zu sein? Eine weitere Möglichkeit ist, etwas zu tun, indem ich einfach meine Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt lege. Zum Beispiel, wenn ich negative Gefühle habe, die sehr stark sind einer Person gegenüber, mit der ich aber weiterhin zusammenarbeiten muss und der ich nicht ausweichen kann, dann könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, indem du dich fragst, naja, also wenn ich die Person jetzt gar nicht kennen würde, was könnte ich denn an der vielleicht auch durchaus positiv sehen? Oder vielleicht ist positiv auch zu stark als Wort, sondern was könnte ich denn vielleicht sogar anerkennen? Ja, also mal anders auf Dinge zu schauen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, also wenn du da einen sehr wütenden Kollegen hast, vielleicht etwas cholerisch, und du leidest auch darunter, weil du immer in so eine Sprachlosigkeit kommst und dich wie ein kleines Kind fühlst, dann kann eine Möglichkeit sein, mal drüber nachzudenken, naja, aber wofür kann auch so ein Verhalten gut sein? Also was kann der zum Beispiel, was ich nicht kann? Also um mal eine andere Perspektive aufzumachen. Und im Fall zum Beispiel von Cholerik oder einem sehr dominanten Auftreten könnte auch dahinter stehen, naja, aber die Person setzt sich mehr durch als ich. Was nicht heißt, dass du dich auf dieselbe Art und Weise durchsetzen sollst. Aber mal anzuerkennen, ah ja, no, das ist jemand, der hat keine Angst vor Situationen, der begibt sich einfach in diese Situation und ja, es läuft, wie es läuft. Ne? Also auch mal so den Perspektivenwechsel zu machen, das ist ein sehr wichtiges und wirksames Instrument. Manchmal hilft auch ein Gedanke, den fand ich eigentlich sehr, sehr schön, den hat der Herr Brackett in dem Interview auch genannt, der war auch mir neu. Also sich selbst in dem Moment die Frage zu stellen, was würde eine bessere Version von mir jetzt tun? Und da habe ich zuerst gedacht, was heißt denn eine bessere Version? Und was er damit meinte, war wohl eher so, ja, also eine Version, die nicht übermannt ist von diesem Gefühl. Was würde so eine Person machen? Und dann habe ich so gedacht, naja, Das ist interessant, ne? Wenn ich in so eine Situation komme, wo ich merke, das Gefühl übermannt mich und ich stelle mir die Frage, okay, was würde jetzt ein Mensch oder eine Version von mir tun, die jetzt nicht von diesem Gefühl übermannt würde? Und die Situation, in der ich mich das gefragt habe, die hat dann, dann kam ich so auf die Antwort, naja, diese Person würde jetzt einfach irgendwas anderes machen. Die würde sich jetzt ablenken, die würde für sich sorgen, die würde was Gutes für sich selbst tun, die wäre empathisch mit sich selbst. Also wir sind ja oft dann ganz hart in solchen Situationen. Also das fand ich dann auch einen ganz interessanten Gedanken, ne? Also einfach zu überlegen, naja, da sind ja auch noch andere Teile in mir und wie würde denn so ein Teil reagieren in so einer Situation? Das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Das wären jetzt so einige Tipps für den Umgang mit großen Emotionen. Vielleicht hilft dir das ein oder andere. Natürlich ist mir auch klar, dass es Situationen gibt, zum Beispiel gerade so angstgesteuerte Situationen. Da helfen solche kleinen Techniken nicht. Da braucht man vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich dir auch dabei helfen. Dann melde dich bei mir. Und an dieser Stelle, weil ich komme jetzt doch langsam zum Ende, bin sogar länger dran gewesen, als ich gedacht habe, möchte ich auch einfach mal mich bedanken, weil ich jetzt über die Monate gesehen habe in meiner Statistik, also ich kann nicht genau sehen, welche Leute meinen Podcast hören, das ist klar. Aber was ich sehen kann, ist, wo die Leute mich hören. Und ich scheine eine sehr treue Hörerschaft in den USA zu haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich gehe mal davon aus, das sind Deutschstämmige, sonst würden sie mich ja nicht verstehen. Oder vielleicht seid ihr auch Amerikaner, die Deutsch lernen, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr immer wieder regelmäßig den Podcast hört. Besonders, weil ich auch lange da gelebt habe. Ich scheine eine sehr, sehr treue Zuhörerin oder Zuhörer in der Nähe von Paris zu haben. Ile-de-France, Clichy, Ile-de-France sehe ich dann immer wieder als Zugriff. Also auch einen ganz lieben Gruß an dich. Schön, dass du mir so treu zuhörst. Ich hoffe und gehe davon aus, dass du was mitnehmen kannst, sonst würdest du ja nicht zuhören. Und ganz liebe Grüße auch an all die Leute, die mir zuhören aus Sarajevo, aus England, aus Australien. Also das ist wirklich total cool. Am allerliebsten wäre mir natürlich, wenn ich wissen würde, wer dahinter steckt, sodass ich in einen direkten Kontakt gehen kann. Aber an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße in die Welt. Und ich hoffe, ihr wart jetzt auch dieses Mal wieder dabei und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und jetzt noch eine schöne Woche. Wo immer ihr auch seid und natürlich auch danke an all die deutschen Hörer, ist klar, ne? Hier in Deutschland. Und ich freue mich, euch dann nächste Woche wieder mit einem anderen Podcast beglücken zu können. Macht's gut, eure Heike, ciao.